Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist Zeit für eine neue Folge Anpfiff 15:30. Zeit, um sich mit Fabi und Sören über den zurückliegenden bzw. noch laufenden 7. Spieltag zu unterhalten. Guten Abend, Jungs. Grüß euch.
Schönen guten Abend aus Bad Zwischenahn.
Wunderschönen guten Abend aus Meerbusch. Hallo. Hallo. Freue mich auf die Folge.
Ja, wir haben von der letzten Folge durchweg nur positives Feedback bekommen. Wir haben uns ja letzte Woche ein bisschen zeitlich übernommen, werden daher die Folge heute mal wieder versuchen, ein bisschen enger zu zurren. Aber ich denke, da wird keine Mannschaft und kein Spiel zu kurz kommen. Und ja, Fabi, du hast es dir gegönnt, am Freitagabend den Auftakt zwischen Gladbach und Mainz mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Sogar noch mehr, weil ich tatsächlich die Zeit hatte und sogar noch mit der Fortuna angefangen habe, beziehungsweise Konferenz. Dann wusste ich, okay, es kann nur besser werden. Und dann kam der Freitagabend. Der Moment, in dem man sich wünscht, bitte gib uns wieder Bayern gegen Leverkusen, von mir aus Dortmund gegen Hoffenheim. Aber bitte in Zukunft bei der Spielplangestaltung ein bisschen mehr ein Auge drauf, dass wir auch am Freitagabend Werbung für den Fußball machen können.
Okay, also höre ich da raus. Ich habe hinterher nur die Zusammenfassung geguckt. Es war zumindest, was man so gelesen hat, von Gladbacher Seite aus haben sie zumindest in der ersten Halbzeit da angeknüpft, wo sie eigentlich gegen die Bochumer aufgehört haben.
Ja, also die Kurzzusammenfassung meinerseits war, tatsächlich haben die Gladbacher eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, zumindest die ersten 45 Minuten, würde ich behaupten, in dem die Mainzer für mich überhaupt gar keinen Auftrag hatten. Es war spielbestimmend von den Gladbachern, viel Ballbesitz, viele Möglichkeiten, also in Anführungszeichen auch wirklich richtig gute Möglichkeiten. Und ja, ein Stück weit gehst du dann in Führung. Und aus dem Nichts mit einem Traumtor von Gruda, der Ausgleich sozusagen. Und ja, und dann war die zweite Halbzeit für mich ein bisschen, dass die Gladbacher da irgendwo auch ihren Faden verloren haben, auch nicht mehr so ballsicher waren, beziehungsweise auch nicht mehr so viel aus ihrem Ballbesitz machen konnten. Und dann wurden die Mainzer immer besser und besser, hatten dann auch wirklich gute Möglichkeiten, gehen in Führung. Zu dem Zeitpunkt, ich würde jetzt nicht von verdient, maximal teilverdient, wenn das ein deutsches Wort ist. Ja, und dann haben die Gladbacher zumindest noch Schadensbegrenzung betrieben und durch ein richtig schönes Tor von Skelly recht spät den Ausgleich gemacht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was beide Trainer oder beide Mannschaften sich nach dem Spiel und den geteilten Punkten der beiden Seiten eigentlich nichts bringt. Ja, aus dem Spiel mitnehmen.
Ja, beide Trainer, Sören, waren sich hinterher zumindest einig, dass das Unentschieden letztendlich gerecht ausgegangen ist, ne?
Ja, auf jeden Fall gerecht. Ich glaube, Gladbacher müssen sich vorwerfen lassen, dass sie in der ersten Halbzeit nicht das 2-0 nachgelegt haben. Und bei Mainz muss man wirklich sagen, also die zweite Halbzeit war vielleicht sogar mit das Beste in dieser Saison, was die Mainzer geleistet haben. Sieht man auch, wenn sie das reinwerfen, was sie auch in dem Kader haben, dann können sie mithalten, dann können sie in dem Fall dann eben auch in Führung gehen. Von daher würde ich es eher positiv bei Mainz bewerten, dass wir zumindest was die zweiten 45 Minuten angeht, mit die beste Leistung bisher gesehen haben in dieser Saison.
Svensson war hinterher mit seinem Team auch sehr zufrieden, dass er den Jungs keinen Vorwurf machen konnte und ein bisschen ärgerlich natürlich hinten raus, dass auch Traumtor von Skelly. Ich glaube, da geht auch nicht jeder so rein, einer von 100 wahrscheinlich. Ja, und am Ende holen die Gladbacher ihren ersten Heimpunkt in dieser Saison und die Mainzer ihren ersten Auswärtspunkt. Die Serien gehen somit dann weiter. Und jetzt geht's in die Länderspielpause und da haben die Gladbacher nach der Länderspielpause direkt das Derby in Köln und die Mainzer müssen dann zu den Bayern. Da haben wir ja schon letzte Woche gesagt, ein guter Aufbaugegner vielleicht für die Bayern. Ja, und dann kommen wir zum Samstagnachmittag. Viererkonferenz hatten wir da nur, aufgrund drei Spiele am Sonntag her stattfanden. Und Sören, lass doch mal mit positiven Dingen weitermachen. Der VfL Bochum überraschte bei RB Leipzig.
Ja, holt einen Punkt bei Leipzig, wo man ja im Vorfeld nicht unbedingt damit rechnen konnte. Ich war auch der vollen Überzeugung, dass das ein Debakel werden wird. Aber ich muss wirklich sagen, der VfL hat das gemacht, was man erwarten muss, wenn man gegen eine Top-Mannschaft spielt. Viele reingehauen und den Leipzigern ja so schwer wie möglich gemacht. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, Leipzig hatte eigentlich durch 2 Elfmeter die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Und das waren im Prinzip so mit die hundertprozentigen Chancen, wenn man ehrlich ist, weil aus dem Spiel heraus hatte Leipzig nicht viel Möglichkeiten, hat der VfB sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall ein Punkt, mit dem man sehr, sehr gut leben kann aus Sicht der Bochumer. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen, wobei natürlich es gerade dann eben auch in der oder nach der Länderspielpause darum geht, dann auch endlich mal zu siegen. Leipzig, ein Punkt, absolut in Ordnung, aber jetzt glaube ich, müssen auch langsam da mal 3 Punkte her.
Ja, Fabi, was müssen die Leipziger sich gefallen lassen? So ein Gegner dann ja am Ende nicht ein Tor reingedrückt zu haben. Chancen waren da, die beiden Elfmeter, aber alles in allem war nicht so das richtige Vollgas-Fußballspiel der Leipziger. Wenig Tiefe
Nee.
gefunden.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass die letzten 2 Spiele vor dem Spiel gegen Bochum natürlich auch viel Körner gekostet haben. Also du hattest einmal die Bayern, dann das nächste Highlight Manchester City und dann hast du eine Mannschaft an einem Samstagnachmittag zu Gast, die ziemlich gut verteidigt, sehr eng gestaffelt stand. Und dann wird es auch für eine Leipziger Mannschaft dann eben schwer, wirklich auch in die Räume zu kommen, in die gefährliche oder ins gefährliche letzte Drittel, da auch eben das ausspielen, was dann die Leipziger ausmacht. Das heißt, ja, technisch, spielerisch, ja, es ist dann halt einfach verdammt schwer. Und dann hast du natürlich auch noch einen Tag, an dem, ja, die vermeintlich einfachen Dinge dann doppelt nicht klappen. Wobei ich möchte noch eine Sache kurz zu den Elfmeterentscheidungen sagen. Ich war tatsächlich echt ein bisschen sauer, weil klar kannst du auch vor allem den ersten Elfmeter von Xavi pfeifen, wenn du aber anfängst, so einen Mist zukünftig immer mit Elfmeter zu bewerten. Ehrlich, das war für mich eigentlich.
Kein Elfmeter.
Nein, das war kein
Nein.
Elfmeter, sondern das war letztendlich Konsequenz, dass er vermeintlich bei der ersten Elfmeterszene ja ein bisschen ja, wie sagt man da, großzügiger aus Bochumer Sicht zu Werke ging, was auch richtig war. Und dann pfeifst du den ersten Elfmeter, ja, und dann hast du jedes Wochenende bald keine Ahnung 10+ Elfmeter. Das gefällt mir dann überhaupt nicht. Und am Ende des Tages war, glaube ich, Spieler des Spiels Manuel Riemann, der einmal mehr letztendlich seinem Ruf als Elfmeterkiller ja, gerecht wurde. Und ich glaube, ja, am Ende des Tages muss man auch mal an so einem Wochenende als Leipziger Mannschaft sagen, okay, das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber in Summe würde ich jetzt sagen, war das okay, Ergebnis dann auch okay.
Marco Rose, das sind ja auch einigermaßen so eingeordnet, also mit dem ersten, wie sagt man, ersten Step der Saison jetzt mit Champions League und den Auftritten in der Liga, da gab es ja auch nur die Niederlage, die unglückliche am ersten in Leverkusen, war Marco Rose jetzt auch weitestgehend total zufrieden mit seiner Mannschaft, haben ja auch bis dato einen schönen Offensivfußball gespielt, die ersten 7 Spiele und gut, so ein Spiel gegen Bochum kannst du immer mal haben und dann schauen wir mal, wie die Leipziger dann rauskommen. Riemann, Sören von 23 Elfmetern, die gegen ihn verhängt worden sind, nur 12 verwandelt. Überragend.
Überragend. Ich glaube, das wissen wir, dass Manu das sehr, sehr gut kann, Elfmeterschießen beziehungsweise halten. Damals ja auch schon sein Tausend. Die Geschichte ist ja bekannt gegen Bayern. Ja, super. Ich glaube, was im Nachhinein dann auch so ein bisschen ja, lustig war, dass Didi Hamann ihn dann in die Nationalelf fordert. Ich glaube, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Nein, also super, super Leistung von Manu. Er ist ein wichtiger Spieler beim VfL, Führungsspieler. Und der unterstreicht es halt auch Woche für Woche mit Leistung.
Fabi, letzter Satz vielleicht zu den Bochumern noch von deiner Seite. Einmal die komplette Verteidigung ausgetauscht bei so einem Spiel. Ja, alte Leute, alte Spieler der letzten Saison, auf die am Anfang der Saison nicht wirklich mehr Wert gelegt wurde. Suarez spielte auf einmal, Gamboa ist wieder zurück, Schlotterbeck, alles richtig gemacht. Auch die nächsten Wochen dann Startelf-Kandidaten.
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, am Ende des Tages war das ja auch ein Punkt, den wir letzte Woche besprochen haben, dass es ja durchaus eine Möglichkeit gibt, auch beim VfL Bochum zumindest ja in der Breite gesehen auch auf die ein oder andere Personalie zu reagieren. Das hat er gemacht und jetzt musst du natürlich aus so einem Spiel das Selbstvertrauen mitnehmen, das transferieren in das nächste Heimspiel und ja, und ich meine, was man beim VfL auch festhalten muss, du hast gegen zwei Top-Teams Top-Teams, nämlich Dortmund und Leipzig, zumindest einen Punkt geholt. Das muss Selbstvertrauen geben, vor allem für die Heimspiele. Und ja, und weiter geht's.
Ja, weiter geht's. Und zwar, lass uns mit dem Spiel weitermachen, Augsburg gegen Darmstadt. Sören, du hast letzte Woche schon angesprochen, wenn es da eine Niederlage gibt, könnte die Luft für Enrico Maaßen ziemlich dünn werden. Es gab die 1-2 Niederlage zu Hause und der Auftritt der Augsburger Mannschaft, der gibt, glaube ich, ja, einigen Grund dafür, da einige Dinge mal stark zu hinterfragen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat schon in der ersten Halbzeit gesehen, es war Darmstadt, die, ja, ich glaube, sogar zwei klare Chancen hatten, früh schon dann in Führung zu gehen. Und das hat sich dann eben auch in zweiter Halbzeit transportiert. Darmstadt war die bessere Mannschaft und das muss man dann wirklich auch hinterfragen. Ich glaube, wir haben es letzte Saison und beziehungsweise in den letzten Wochen schon oft angesprochen, diese Mannschaft Augsburg, das sind eigentlich, ja, ist eigentlich eine richtig gute Mannschaft für die Bundesliga. Und die große Frage ist, warum sie es nicht auf den Platz kriegen. Und im Zweifel ist es dann eben der Trainer Enrico Maaßen, der sich hinterfragen muss. Und ich glaube schon, dass jetzt auch die Verantwortlichen da reagieren werden, weil wenn ein Aufsteiger dir so den Rang abläuft im, ja, zu Hause und du spielerisch keine Lösung findest gegen Darmstadt, ja, dann ist das ein riesen Fragezeichen, was dahinter steht. Und ich glaube schon, dass da jetzt auch intensiv schon, ja, darüber diskutiert wird, ob man das noch weitermacht oder eben jetzt die Länderspielpause nutzt, einen neuen Trainer zu installieren.
Ja, die Darmstädter, Fabi, eigentlich so aufgetreten, wie man sich den FC eigentlich gewünscht hätte und eigentlich auch ja, kennt wie, aus den letzten Jahren. Ne? Mit Leidenschaft, mit Präsenz in den Zweikämpfen, mit schnellem Umschaltspiel, aber das war ja eher, ja, ziemlich zurückhaltend auf die Defensive bedacht und ja, dann fängst du jetzt zwei wirklich schöne Tore da von den Darmstädtern.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich ja, glaube ich, Woche für Woche in der Regel wenig Möglichkeiten habe, positive Dinge über den FCA, ja, zu sagen. Jetzt auch wieder ein Wochenende, wo du einfach siehst, auch das hört man bei den Stimmen nach dem Spiel anscheinend, stimmt vieles beim FCA nicht. Es geht ja in der Kabine mit dem Zusammenspiel Trainer offensichtlich, wenn ich sich öffentlich Spieler auch zur Herangehensweise oder taktischen Dingen äußern, dann sieht man bei Schalke 04, wo das hinführen kann. Am Ende, glaube ich, ist es nach dem siebten Spieltag so, dass du, Sören sagt, die Mannschaft, der Kader an sich ist gar nicht so schlecht, dass du reagieren musst jetzt. Die Frage ist natürlich, was ist auf dem Trainermarkt vorhanden? Tendenziell gibt die Mannschaft viel mehr her, aber so ein blutleerer Auftritt wie am Samstag mit einer verdienten Niederlage gegen Darmstadt, ja, da gibt es keine zwei Möglichkeiten. Das Einzige, was ein bisschen schade ist in so einem Spiel, dass die Leistung der Darmstädter ein bisschen untergeht, weil ich phasenweise sagen muss, dass es wirklich ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten tatsächlich sehr, sehr gut war, wie sie agiert haben. Grundsätzlich auch den Augsburgern wenig Raum gegeben haben, teilweise sogar ja auch ein bisschen ins Gegenpressing gegangen sind, vielleicht auch die Augsburger damit überrumpelt haben. Ja, und dann spielst du ja ein Stück weit auch ja dir die Torchancen raus und gehst völlig verdient als Sieger vom Platz.
Herr Leo hatte hinterher noch angesprochen, dass die Qualität, ob die überhaupt reicht im Kader. Und ich meine, wenn selbst die Spieler da vielleicht schon das eine oder andere erkennen, dann frage ich mich, was die Verantwortlichen am Anfang der Saison in der Mannschaft gesehen haben. Hast die Mannschaft jetzt schon das, ja, zweite, dritte, vierte Mal nacheinander verjüngt? Ja, nur eine Mannschaft verjüngen, dann wurde der Trainer halt, hast du schon gesagt, Fabi, noch ein bisschen in die Kritik genommen. Hat ja auch noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich. Ob man da nicht vielleicht auch hätte auf ein bisschen mehr Erfahrung setzen sollen?
Ja.
Ja.
Nein.
Vielleicht. Also, man kann sich ja jetzt die Mühe machen und jeden einzelnen Spieler durchgehen und jeden einzelnen Namen nennen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, also die Qualität in dieser Mannschaft ist vorhanden. Nur die Frage ist es, ob man das als geschlossenes Team auf den Platz bringt. Ich glaube, das ist eher das große Problem, dass man nicht als Team das auf dem Rasen bekommt. Die Einzelspieler sind gut. Offensiv brauchen wir auch nicht drüber reden, sind eigentlich gute Spieler dabei. Zentrale Mittelfeld, wie gesagt, du auch nicht jeden Namen nennen, aber ich glaube, das große Problem ist, dass du als Mannschaft funktionieren musst und aus meiner Sicht tun sie das nicht.
Dann schauen wir mal, ob wir nach der Länderspielpause noch Enrico Maaßen in der Seitenlinie haben oder ob da schon jemand Neues aufgeschlagen hat. Ne? Ist ja nicht der einzige Trainer, der nach diesem Wochenende weiter in Frage gestellt wird. Lasst uns weitermachen mit einem ziemlich unterhaltsamen Spiel am Samstagnachmittag. Borussia Dortmund gewinnt nach einer ziemlich schwachen ersten Halbzeit hinten raus, Systemumstellung und guten Wechseln von Edin Terzic, ziemlich deutlich dann doch noch 4-2 gegen Union Berlin, die eigentlich einen guten Auftritt in der ersten Halbzeit hingelegt haben und hinten raus auch ein bisschen Pech gehabt haben. Setzt sich eigentlich so die letzten Wochen fort bei den Unionern.
Sir, komm. Sir, deine Unioner. Ja,
jetzt muss ich Union Berlin.
Steffen telefoniert, oder?
Ja, ich habe mit ihm telefoniert, aber er ist immer noch ein bisschen in Trance, Chaos. Was die Champions League was die Champions League betrifft, war im Stadion unter der Woche und seitdem ist er natürlich im siebten Himmel. Zum Spiel, ich glaube, erste Halbzeit geht die Führung für Union schon in Ordnung. Die Standards waren sehr, sehr gut. Zweite Halbzeit, muss ich aber sagen, hat der BVB dann doch auch besser gespielt. Und in Vorwochen war es meist die Effektivität, wo die Union nicht hatte. Und im Moment würde ich eher sagen, es ist halt auch die defensive Anfälligkeit, ja, dass man vermeintlich leichte Gegentore bekommt. Klar, so ein Traumtor von Schlotterbeck kann man nicht verteidigen. Aber da ist jetzt irgendwie im Moment das Problem, dass die 90 Minuten nicht eine gute Leistung auf den Platz bringen. Ja, vorne effektiv, dann hinten nicht sicher. Und dann wechselt das immer so ein bisschen ab. Und vielleicht kommt die Länderspielpause jetzt zum richtigen Zeitpunkt, dass man auch wieder dahin kommt, 90 Minuten guten Fußball zu zeigen und nicht nur für eine Halbzeit.
War ja schon unter der Woche, hatten sie ja auch schon ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert und hinten heraus dann noch gegen Braga den Knockout kassiert. Fabi, du hattest da geschrieben von wegen, dass mit der Leistung, dass das so nicht passieren darf, dass Union da nichts zu suchen hätte gegen in der Champions League.
Also ich kann nur eins dazu sagen, also meine kleine Tochter, die hat so eine Elsa-Taschentuchbox und jedes Mal, wenn ich Union Berlin gucke und danach mir die Stimmen anhöre, muss ich mir die holen, wenn ich kurz davor bin, mitzuheulen vor Selbstmitleid. Und ich kann einfach nur eins sagen, so eine Leistung, du spielst gegen Sporting Braga und eben nicht gegen Real Madrid zu Hause, führst 2-0. Dann ist mir das auch vollkommen egal, ob mir danach jemand sagt, es war eine gute Leistung, es war nämlich eine Scheißleistung. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, wenn du zu Hause dann 3-2 verlierst, auch wenn es tragisch war, muss man es einfach so festhalten, es ist immerhin noch eine deutsche Mannschaft, die uns in der Champions League repräsentieren darf. Und dann muss ich einfach auch erwarten können, dass eine Mannschaft mit diesen Spielern, die im Sommer so verstärkt wurde, einen Heimsieg oder eine 2-0-Führung gegen Sporting Braga eben auch über die Zeit bringt. So viel zu dem Thema. Zu dem Thema am Samstag, das war für mich ein Klassenunterschied in der zweiten Halbzeit. Im Grunde genommen hat für mich dann auch nur noch Borussia Dortmund einfach das gemacht, was sie können, nämlich ihre Qualitäten ausspielen. Und da hatte halt einfach Union Berlin mittlerweile keinen Auftrag mehr. Und das noch viel Schlimmere, was ich dann nach dem Spiel, anstatt dann wirklich auch mal aufhören, irgendwelche Alibis zu suchen für die Mannschaft, muss man ja halt einfach tatsächlich mal richtig tief in die Analyse gehen und jeden Stein doppelt und dreifach umdrehen und dann gucken, woran es liegt. Das ist dann halt einfach in Summe viel zu wenig. Und da brauchst du dich eben nicht wundern, wenn du am Ende der Saison irgendwo in der zweiten Tabellenhälfte abschneiden würdest und dann ist alles, was du dir über 3-4 Jahre hinweg aufgebaut hast, zunichte. Mhm. Und ja, ich weiß, der ein oder andere eingefleischte Union-Fan träumt noch von der Zeit, wo die Fans mit dem Verein das Stadion zusammengebaut, aufgebaut, modernisiert haben und alles toll, aber verdammt nochmal, ihr seid ein Champions League-Club. Und wenn ich mir da in die Aufstellung reinschaue und ich gehe da von hinten durch. Ich brauche die jetzt nicht alle aufzählen. Das habe ich letzte oder vorletzte Woche schon mal gemacht. Aber dann bin ich eben nicht mehr dieses kleine gallische Dorf, sondern bin eben auch eine Mannschaft, die sich einfach auch mal an dem Anspruch messen lassen muss. Und der ist für diese Saison Champions League Club. Im Moment spielst du in anderen Sphären.
Groß und damit
bin ich fertig. Amen.
Okay, gut. Urs Fischer hat es hinterher auch klipp und klar kurz angesprochen. Gegentore naiv hergeschenkt, brauchen wir uns nicht wundern, wie wir die Tore kriegen. Und dass wir so ein Spiel dann verlieren, hat er, glaube ich, auch ganz treffend auf den Punkt gebracht. Aber hat natürlich auch angeführt, wird wahrscheinlich nach der Länderspielpause zumindest Robin Knoche wieder zurückkommen. Die beiden Spieler, Fabi hat es gerade angesprochen, die Führungsspieler sind vielleicht wirklich dann Robin Knoche und gerade auch im zentralen Mittelfeld Rani Khedira. Wenn ihr die Stützen der letzten Saison dann natürlich am Anfang der Saison sofort wegbrechen, ich weiß nicht, vielleicht sind die wirklich so wirklich entscheidend, obwohl das jetzt Kral und Toussaint jetzt ja auch nicht so schlecht machen im Mittelfeld. Ich weiß es nicht, aber es gibt ja wirklich diese Spieler, die so eine Mannschaft braucht, ne?
Ja, es ist ja, vielleicht sage ich doch noch eine Sache, weil du hörst dann Robin Gosens nach dem Spiel und der sagt dir dann, ja, vielleicht ist es ja ganz gut, wenn wir jetzt erstmal 2 Wochen lang Pause haben. Ja, also für mich als Fußballer oder als Sportler, da gibt's doch nichts anderes. Am liebsten würde ich am Folgetag schon gleich das nächste Spiel spielen, um wieder den Quatsch gut zu machen, den ich am Samstagnachmittag ja ein Stück weit verursacht habe. Und das sind halt einfach so Sachen. Und dann kommt immer wieder eins zum anderen. Hier ein Argument, da ein Argument, whatever. Das ist einfach für mich im Moment eine der größten Enttäuschungen, die wir in der Liga haben, gemessen an dem Anspruch.
Ja, das stimmt. Anspruch und Wirklichkeit klaffen da ein bisschen auseinander. Vielleicht ein guter Übergang, Anspruch und Wirklichkeit. Kommen wir bevor wir zum eigentlichen Topspiel vom Samstag kommen, ziehen wir das Abendspiel vor. Die TSG Hoffenheim entwickelt sich ja immer mehr zur, ja, Spitzenmannschaft wäre vielleicht übertrieben, aber zum Leverkusen-Jäger Nummer 2, also auch wieder ein glücklicher Sieg in Bremen, aber hinten raus nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die TSG Moral bewiesen hat. Vielleicht ein bisschen glücklich, aber auch wieder kein schlechtes Spiel in Bremen abgeliefert.
Boah, hast du dein Hoffenheim-Trikot an oder wie kommst du zu der emotionalen Aussage?
Nein, aber ihr habt ja mich müde belächelt am Anfang der Saison, aber auch ohne André Kramaric zum Beispiel jetzt an dem Wochenende eine wirklich richtig gute mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz gebracht und sich dann zweimal nach dem Unentschieden, nach dem Ausgleich nicht unterkriegen lassen, weitergespielt, die Chancen genutzt, zweite Halbzeit, ja, dem Bremer Aufwind dann ein bisschen getrotzt, defensiv stabil geblieben, was ja auch die letzten Wochen oft ein Problem war oder gerade am Anfang der Saison. Und ich denke, mit dem 3-2 in Bremen kann man jetzt nicht so viel verkehrt gemacht haben.
Klar, wenn das auf jeden Fall. Also wenn du dann mit 9 Punkten nach Hause fährst und dann noch ja, mit der letzten Szene quasi das 3-2 schießt, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt im Moment viel zusammen. Du hast das nötige Spielglück vielleicht auch auf deiner Seite. Du triffst auf Gegner, jetzt zum Beispiel auf Bremen, die ja im Moment auch eher unglücklich agieren, sicherlich auch nicht das Top-Team der Liga sind. Und dann kannst du auch schon mal in Bremen gewinnen, auf jeden Fall. Aber klar, wenn du da plötzlich mit 5 Siegen stehst und nur 2 Niederlagen, dann hast du vieles richtig gemacht, was den Saisonstart betrifft. Aber grundsätzlich fällt es mir zumindest bei der TSG noch relativ schwer, das irgendwie alles einzuschätzen. Da würde ich erstmal die nächsten Wochen abwarten, ob das internationale Geschäft wirklich wieder nach Sinsheim zurückkehrt.
Fabi, ich habe hier mein schlaues Büchlein, ich weiß nicht, ob du es heute gesehen hast, wo bei mir war's, mal kurz aufgeschlagen, die TSG Hoffenheim, zumindest gegen die Gegner, sage ich jetzt mal, die auf Augenhöhe oder die man vermeintlich hinter der TSG sieht, alle gewonnen, außer halt gegen Freiburg und den BVB. Da haben sie die Punkte nicht geholt, aber da müssen sie auch nicht holen, aber zumindest bei den Gegnern, wo es ja möglich ist, TSG die Punkte eingesammelt. Alles Punkte, die ja keiner mehr nehmen kann, ne?
Ja, also ich wollte es gerade sagen, ich glaube, die Hausaufgaben größtenteils gegen die Gegner, die entweder innerhalb deiner Kragenweide oder eben vom Regal her eins tiefer sitzen, da kannst du absolut im Moment dieses Jahr nichts sagen. Gegen die Mannschaften, die über dir stehen, sieht man dann schon eben auch einen Unterschied, dass es dafür eben nicht reicht. Jetzt aber zu dem Spiel gegen Bremen. Ja, das war natürlich am Ende des Tages, würde ich schon sagen, sehr, sehr glücklich, wenn die zweite Halbzeit, das muss man den Bremern attestieren, wirklich eine gute Leistung gezeigt haben, verdient dann auch noch zum späten Ausgleich gekommen. Und dann wird eigentlich das zum Problem, was dich schon eigentlich die ganze Saison oder die ganzen 7 Spieltage beschäftigt. Du stehst in der Abwehr einfach viel zu unsicher und viel zu schlecht. Und da ist es vielleicht dann eben auch eine gewisse Qualität, die den Bremern fehlt, weil du es den Gegnern einfach so unfassbar leicht machst, gegen dich eben auch in die Situationen zu kommen, die oft genug dann aus Bremer Sicht leider zu Gegentoren führen. Und das war auch der Grund, wie die TSG eiskalt letztendlich ja dann nach dem Ausgleich ja noch zum 3-2 kam.
Ich glaube, die Videoanalysten der Bremer, ja, werden sich so ziemlich die Haare gerauft haben. Du hast gerade angesprochen, wie einfach die Tore gefallen sind. Gerade das 1-0, da wird ein Pass von Vogt hinten rausgespielt, wird einmal klatschen gelassen und dann war der Bayer auf und davon. Also darf einer Mannschaft nicht passieren, ne? So offen zu sein. Und bei dem 2-1 von Trommel, ja, 16er nicht abgedeckt im Rückraum, steht er komplett blank. Ja, gut, machst du nichts, ne? Weil sind halt die Fehler, die. Die ja, sag ich schon, Florian Kohfeldt, helf mir mal kurz.
Ole Werner.
Ole Werner, Mensch, den Namen schon fast verdrängt hier.
Oh.
Auch vorher schon angesprochen hatte, ne? Fehlt einfach an Konstanz, Stabilität und vor allem an der Balance. Ja, und dann ein ganz bitterer Wermutstropfen, er war ja Hoffnungsträger eigentlich bei dem Spiel, aber Naby Keita muss dann auch noch wieder runter, ne? Auch wieder eine Muskelverletzung, also
Bitter.
ganz, ganz bitter. Ähnlich bitter, Fabi, wie momentan Ciro Guirassy auch seine Punkte bei sämtlichen Managerspielen holt für dich. Auch an diesem Wochenende wieder der Heilsbringer für den VfB Stuttgart, der erst in der zweiten Halbzeit nach Rückstand wach geworden ist. VfL Wolfsburg bis dato ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, führten bei den Schwaben mit 1-0. Ja, aber dann goldenes Händchen von Sebastian Hoeneß, brachte dann unter anderem noch Silas mit rein und dann kam der VfB auf einmal in Schwung. Ja, und innerhalb von, wie viel waren es? 13, 14 Minuten, Hattrick Guirassy und ja, die Schwaben bleiben weiter daheim ungeschlagen.
Ja, also vielleicht einfach mal ganz kurz, glaube ich, zum Wendepunkt in dem Spiel. Ach nee, stimmt, Sören, du darfst ja eigentlich immer anfangen. Willst du anfangen? Komm bitte.
Nein, ich lasse dir den Vortritt. Alles gut.
Okay, also der Wendepunkt in dem Spiel, Wolfsburg bis dahin wirklich, sage ich mal, ein ordentliches Spiel gemacht. Der Wendepunkt war dann die Elfmeterszene. Ja, man kann ihn pfeifen. Wenn ich aber dann sehe, was dann teilweise auch draus gemacht wird, in dem Fall von Guirassy, dann spielen wir mittlerweile wirklich in der Liga, die ja, sich dann doch deutlich entfernt. Also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer hin und wieder auch mal Premier League oder irgendwas gucken. Ja, das ist dann schon ein kleiner Geburtstag oder ein Kindergeburtstag, den wir hier dann teilweise auch feiern. Gut, offensichtlich ist das so. Guirassy macht sein erstes Tor und dann muss man natürlich sagen, im Moment, es ist absolute ja, Weltklasse, muss man wirklich fast so sagen, wie er dann auch seine Kisten macht, speziell dann auch das dritte Tor, glaube ich, mit Gefühl. Das ist schon unglaublich und was man den Stuttgart dann halt im Moment anmerkt, ist, dass sie zum einen ganz breite Schultern haben oder eine ganz große breite Brust und ja, eben einen Spieler, der den Unterschied ausmacht in der Art und Weise, wie er knipst. Und das ist im Moment, ja, in der Bundesliga sucht er seinesgleichen.
VfB, aber da, du hast es gerade auch angesprochen, auch ein bisschen Spielglück gehabt, ne? Profitieren da zweimal von zwei katastrophalen Fehlern der Wolfsburger. Einmal war es Baku im Spielaufbau, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, wo dann Führig auf und davon war. Und dann hinterher dann noch der eingewechselte Tchiani, der da, er wird wahrscheinlich einige Laufeinheiten jetzt am Montag machen müssen nach so einem Fehler. Verliert er den Ball auf Höhe der Mittellinie. Ja, gut, das sind dann Geschenke, aber das Spielglück hat der VfB jetzt schon seit einigen Wochen und auch nicht ganz unverdient, ne? Belohnt sich dann für den enormen Aufwand und dann machen sie die Dinger vorne auch eiskalt, ne? Also,
Also nicht die, sondern er.
oder er. Diesmal war es wieder nur er. Ja, Niko Kovac war bis circa 65, 70 Minuten soweit eigentlich mit dem Auftritt zufrieden seiner Mannschaft. Musste dann aber komischerweise feststellen, dass sie dann nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen sind. Die Ballbesitzphasen auch deutlich weniger geworden. Und irgendwann waren die Wolfsburger platt, was man ja so eigentlich nicht von der Mannschaft kennt, von Niko Kovac. Aber ja, haben die Stuttgarter clever ausgespielt. Die Wolfsburger viel laufen lassen. Ja, und die Fehler bitter bestraft dann.
Ja.
Ja.
Next.
Geht ja heute ratzfatz. Ja, dann sind wir ja schon am Sonntagsspieltag angelangt, Fabi. Wollen wir die Bayern sofort mal mit reinnehmen?
Ja, das Beste kommt ja immer zum Schluss, also fangen wir mit dem Leverkusen
Wollen wir mit den Leverkusen anfangen?
an.
Du hast es gerade
Ja.
angesprochen. Ja?
Jetzt der Sören aber auch mal als
Ja.
erstes.
Oh. Vielen Dank. Ja, ein Spiel, glaube ich, was ich im Vorfeld nicht unbedingt so erwartet habe. Leverkusen schlägt höchst verdient oder hochverdient den FC 3-0. Ich hatte mit einer ja durchaus anderen Leistung vom FC gerechnet oder eine andere Leistung erwartet. Aber ich glaube, von ja, Minute 1 an Bayer Leverkusen, ja, wirklich ein herausragendes Spiel gemacht, spielfreudig, unglaublich viel Tempo. Alles das, was, ja, womit sie uns im Moment begeistern, hat man gesehen. Sind dann auch, ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit absolut verdient dann auch schon 2-0 in Führung gegangen. Da hatte der ja, FC wenig gegenzusetzen. In zweiter Halbzeit vielleicht einen Gang rausgenommen, die Leverkusen aber auch nichts anbrennen lassen. Ich muss wirklich sagen, das war ja eine herausragende Leistung im Derby. Ja, vom FC muss man wirklich sagen, eine Leistung im Derby hätte man sich sicherlich anders erwartet. Nur ja, wirklich ein Tor, ein einziges Mal vors Tor gekommen, wo es richtig gefährlich wurde. Auch ein Riesenfragezeichen, wie lange Steffen Baumgart das noch alles so moderieren kann. Aber ein absolut verdienter Sieg von Leverkusen und die Art und Weise ist schon, ja, schon beeindruckend.
Die Spielfreude überragend der Leverkusener, haben sich da auch von dem Anlaufen der Kölner nicht verrückt machen lassen, schön den Ball hinten rumlaufen lassen, viele Passstaffetten im Mittelfeld gehabt und dann wirklich immer diese gezielten Nadelstiche, wenn da auf einmal vier Leute in die Tiefe gestartet sind. FC nie hinterhergekommen, nie in die Zweikämpfe gekommen, richtig viel Spielfreude, Leichtigkeit, Tempo bestimmt. Also hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und hinten raus haben sie auch sogar wieder einige Chancen liegen lassen. Ne? Also 23 zu 7 Torschüsse am Ende, 64% Ballbesitz. Also ein verdammt dominanter Auftritt. Und in der Halbzeit hatte wohl ein Kölner Spieler zum Kommentator da auch gesagt, die sind so verdammt gut, da kannst du nichts gegen machen. Du versuchst hinterher zu laufen, du versuchst in die Zweikämpfe zu kommen, aber es gibt ja so Gegner und so Tage, da klappt überhaupt nichts. Ne? Zu viel Lob, Fabi, oder?
Ja, ich glaube, ich will dazu gar nichts mehr sagen, weil das ist ja, also ich glaube, natürlich war es ein gutes Spiel und ein sehr, sehr guter Heimsieg. Natürlich auch, mir tun die Kölner auch ein bisschen leid, weil sie dem Ganzen gar nichts entgegenzusetzen hatten, was ich tatsächlich ein bisschen komisch, schlimm vielleicht auch fand. Bei den Kölnern war so ab der 70., 75. Minute dann auch noch die Körpersprache dazu. Also das war dann, ja, dieses Abfinden mit einer Niederlage, okay, das gehört dazu, aber es ist nach wie vor noch ein Derby und es ist der erste FC Köln, der dann ja bei dem einen oder anderen Spieler Kopf am Boden lamentieren, ist dann eigentlich auch überhaupt gar kein gutes Zeichen, weil ich glaube, allein schon die Fans verdienen es, dass man bis zur 90. Minute in dem Derby wirklich auch läuft. Gut, und am Ende des Tages muss man aber auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Pflichtsieg für die Leverkusener, die dieses Jahr sehr, sehr große Ansprüche haben. Und gegen eine Mannschaft, die ja vor dem Spieltag als Tabellen-18. Kam und ja, den Tabellenplatz eben auch behält. Deswegen, ja, absolut verdienter, super Sieg, spielerisch auch absolut im Moment sehr, sehr gut oder top. Aber man darf auch nicht jeden Sieg ja, jetzt in den Himmel loben oder überbewerten, bei allem Respekt.
Nee, das auf keinen Fall. Auch wenn die Saison noch relativ jung ist, aber jetzt nach 7 Spieltagen, die Top-Teams, gegen die Top-Teams nicht verloren. Jetzt das Derby ziemlich beeindruckend gewonnen. Die letzten beiden ja noch zu Hause jeweils verloren. In der
Welche Top-Teams hatten die Leverkusener denn? Die hatten doch bisher die Bayern, oder?
Also RB Leipzig zähle ich
Leipzig,
zumindest auch noch mit
ja,
dazu.
genau, ja, stimmt.
Dortmund kommt dann Anfang Dezember. In der Europa League jetzt sogar mit dem zweiten Anzug auch die Spiele gewonnen und nicht zu
Das
vergessen.
stimmt, ja, das ist
Und
stark.
nicht zu vergessen, in der Hinterhand kommen ja in den nächsten Wochen noch der ein oder andere Spieler dann zurück, beziehungsweise Xabi Alonso kann ja auch immer gut noch von der Bank einige Spieler bringen und Spielpraxis sammeln lassen. Verletzungspech haben sie bis jetzt auch noch nicht gehabt. Da läuft momentan auch alles. Und solange der Erfolg da ist, Fabi, können sich die Spieler auf der Ersatzbank auch ja, nicht wirklich beschweren.
Nö, aber er macht es ja eigentlich ganz gut von der Belastungssteuerung her.
Total.
Bekommt ja auch jeder seine Minuten. Ich meine, die Ergebnisse dann geben es in der Regel natürlich her, jetzt an so einem Tag wie heute, dass du auch mal vielleicht ein bisschen früher auswechselst. Wobei ich weiß gar nicht, er hat heute relativ spät erst gewechselt, glaube ich, ja, rund um die 70., glaube ich, der erste Doppelwechsel.
Probiert's mal.
Anyway, ist ja auch, ja. Aber ja, klar, und da passt im Moment sehr viel zusammen. Und was man jetzt machen muss, ist natürlich die Daumen drücken, dass von den Nationalmannschaften wenig Verletzte zurückkommt, wovon ich jetzt mal ausgehe, und dann werden wir weiterhin sehr viel Spaß haben mit den Leverkusen.
Definitiv, definitiv. Ja, Sören, und dann haben wir noch den FC Bayern. Der FC Bayern jetzt heute so, wie sagt man so schön, das Pferd, was bekanntlich nur so hoch springt, wie es muss.
Ja, glaube ich, von meiner Seite her kann ich es relativ kurz machen. Ich glaube, es war ein absolut verdienter Sieg. Bayern hatte auch alles im Griff von der ersten Minute an. Freiburg hatte ja nichts dagegen zu setzen. So würde ich das unterstreichen. Also jetzt war es auch keine Glanzvorstellung, das gemacht, was sie machen mussten. Der Art und Weise sehr abgezockt. Mehr als verdienter Sieg.
Fabi, du kannst das ein bisschen weiter ausschmücken. Kannst vielleicht nur den
Das
Auftritt,
Ding,
von unter der Woche noch mit reinnehmen, kurz.
das ist natürlich immer das, wo ich sage, okay, das ist der FC Bayern, der gewinnt 3:0 gegen Freiburg zu Hause. Und ja, das läuft dann einfach so im Vorbeigehen. Ne? Die Wahrheit ist aber auch, dass der SC Freiburg, glaube ich, in dem Spiel nicht keinen einzigen Auftrag hatte, beziehungsweise, glaube ich, auch mit einem oder zwei Torschüssen, glaube ich. Wobei man natürlich dann auch sagen muss, also so rund um das Gegenpressing, die Art und Weise, wie dominant der FC Bayern aufgetreten ist jetzt in dem Heimspiel gegen Freiburg, das war schon gut. Das darf man dann auch nicht immer zu schmal reden. Es hätte auch deutlich höher ausfallen können, wenn sie nochmal dann ja wahrscheinlich an der Temposchraube gedreht haben. Aber gut, so ist es nun mal. Ich glaube, wichtig auch mit so einem Ergebnis jetzt in die Länderspielpause zu gehen. Von daher glaube ich auch Auftrag erfüllt und unter der Woche, ja, war kein guter Auftritt, überhaupt nicht, zumal die erste Halbzeit, glaube ich, wirklich zum Vergessen war. Zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser. Du kommst dann in eine Situation aus dem Nichts ein Stück weit, den Gegentreffer bekommen und dann am Ende des Tages die individuelle Qualität, die das Spiel entscheidet. Ein kleiner Teil der Wahrheit ist aber auch, dass sich viele andere Mannschaften auch schon die letzte Saison, Man City, die Dortmunder auch immer schwer getan haben in Kopenhagen. Und von daher muss man einfach nur froh sein, mit einer ja, schlechten Leistung dank der individuellen Qualität eben die 3 Punkte mitgenommen zu haben. Und darum geht es letztendlich beim Fußball, wenn es ja, eine Bewertung ist, die rein aufs Ergebnis abzielen soll.
Und ein Spieler, den wir die letzten Wochen bei den Bayern, glaube ich, nur durchweg positiv erwähnt haben, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das überhaupt mal aussprechen werde. Aber die 7 Spiele, beziehungsweise jetzt mit Euroleague oder Champions League 10 Spiele, Leroy Sané momentan eigentlich bester Mann bei den Bayern, schon seit Wochen.
Ja, also ich glaube nicht nur bester Mann bei den Bayern, sondern ich glaube auch in der gesamten Bundesliga im Moment wahrscheinlich einer der Top-3-Spieler. Auch heute wieder ein Tor gemacht, was leider aberkannt wurde, wegen knapper Abseitsstellung, wo man schon merkt, dass er ja der Spieler ist, der den Unterschied ja machen muss mit seiner Qualität, die er hat. Das ist teilweise im Moment nahe der Weltklasse, was er immer wieder mit seinem Tempo auch macht, wie er den Ball am Fuß hat, stark. Und ich kann nur hoffen, sowohl für die Bayern, aber auch spätestens im Sommer bei der Nationalmannschaft, dass er die Form halten kann.
Das wünschen wir uns alle. Guter Übergang, Fabi. Das andere Spiel Frankfurt gegen Heidenheim. Da steht es nach einer halben Stunde
0 zu
0 zu
0.
0. Da haben wir also nichts verpasst. Lass uns noch
Doch, einen
ganz
Elfmeter haben die Frankfurter auch schon verschossen.
verschossen. Okay.
Ja.
Lass uns
Tschechien
noch
im Gamka.
einen Gangkampf. Okay. So, und Fabi, lass uns noch ganz kurz auf die anstehende Länderspielpause blicken. Ein paar Minuten haben wir noch bei unserem Zeitkontingent. Kadernominierung vielleicht noch zwei, drei Namen. Fabi ist da fast aus dem Sattel gegangen bei den Namen.
Er ist ja nicht dabei.
Ne, ist nicht dabei, aber im erweiterten im Blickfeld. Davy Selke. Aber dafür ist ja jemand anderes mitgenommen worden, Kevin Behrens. Hat jetzt, glaube ich, sieht man, glaube ich, dass Julian Nagelsmann zumindest jetzt nach Leistung erstmal nominiert hat, oder?
Nein, nee, ich glaube, er macht's clever. Er nimmt die Spieler mit rein, die im Vorfeld schon mal so genannt wurden und die eine Chance verdient haben. Jetzt nimmt er sie mal mit auf eine Länderspielreise, die recht anstrengend sein wird. Ja, und dann hat er auch erstmal ja, die Medienlandschaft hinter sich. Also das ist schon sehr clever. Ob sie dann wirklich bei der EM dabei sind, mag ich mal zu bezweifeln, aber er macht's gut. Ja, er nimmt jetzt auch mal Spieler von Union Berlin mit, die hinten dran sind, die gute Leistung bringen, aber wenn man ehrlich ist für die Nationalmannschaft, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit eigentlich ja, nicht spielen werden.
Fabi, für dich vielleicht zwei Namen, Mats Hummels, Thomas Müller, Einschätzung?
Also finde ich absolut richtig. Mats Hummels ist für mich einer der Innenverteidiger in Deutschland, sofern er die Form hat, die er im Übrigen auch schon letzte Saison in der Rückrunde oder rund um die WM eigentlich, da kannst du für mich einfach nicht drauf verzichten. Der muss einfach in die Nationalmannschaft. Ich glaube auch als einer der Führungsspieler schlechthin, die wir haben. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum er nicht mehr Teil davon sein durfte. Und ja, Thomas Müller, so wie im Moment letztendlich außerhalb oder auch auf dem Platz letztendlich, tut es jeder Mannschaft gut, glaube ich, zwei solche Jungs dabei zu haben, die mit Sicherheit ihre Rolle einnehmen. Also kann ich absolut nachvollziehen.
Wird wahrscheinlich dann so eine Rolle wie damals zum Ende hin Lukas Podolski in der Kabine und so vielleicht übernehmen. Ne? Könnte ich mir gut
Ja.
vorstellen. Bisschen hier moderieren,
Sowas brauchst
bisschen
du auch?
brauchst du auch, ganz wichtig. Richtig. Tickets habt ihr euch auch beworben, hoffe ich mal. Oder noch nicht, Fabi?
Um ehrlich zu sein, habe ich es tatsächlich ein bisschen verschwitzt, aber muss ich wohl nachholen, weil ich habe ja in meinem ganzen Leben noch kein Spiel der Nationalmannschaft in dem Stadion gesehen.
Dann denke ich, ist 2024 in Düsseldorf ein guter Zeitpunkt. Bis zum 26. Oktober hast du ja noch Zeit. Von daher, und Sören müsste dann für, ich glaube, Hamburg könnte er, glaube ich, noch
Ja, das
sich
stimmt, ja.
bewerben. Ja, gut, die Spiele samstags 21 Uhr kann man sich, glaube ich, ganz gut mal anschauen gegen die USA. Und dann ist unter der Woche um 2 Uhr nachts, das ist jetzt nicht unbedingt so meine Zeit, dann gegen Mexiko das zweite Spiel. Bin mal gespannt, aber ich hoffe mal, dass wir da ein gutes, ja, zwei gute Spiele sehen werden. Kann ja nur besser werden. Und ja, dann mit viel Elan geht es dann weiter. Fabi, für dich steht eine anstrengende Woche auf dem Programm.
Ich würde sagen, denke ich.
Werden wir einige Kilometer als Fernfahrer abgerissen.
Ja, absolut. Ich schmeiß den Truck morgen an und kehre Samstag wieder zurück, sozusagen.
Trucker-Käppi auf und Nebenjob dann, ja. Okay.
Klar. Und Crocs im Auto natürlich noch.
Ja. Gut, dann werden wir jetzt gleich noch die zweite Halbzeit von Frankfurt gucken. Und ja, dann wünsche ich euch Jungs einen guten Start in die Woche. Fabi, dir gute Fahrt morgen.
Vielen Dank, euch einen guten Start, auch den Zuhörern einen guten Start in die Woche. Und von daher bin ich am Ende.
Wir hören uns dann in 2 Wochen. Nächste Woche machen wir keine Sonderfolge oder so, es sei denn, die Nationalmannschaft spielt die Sterne vom Himmel. Aber ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen, in 2 Wochen dann Sonntag oder Montag dann wieder so.
So machen wir das. Wir schreiben dir einen Brief, eine Einladung, wann du bereit sein musst.
Seid nicht so frech, Jungs. Boah, ich schmeiße hier bin ich raus und dann einen schönen Restsonntag euch noch. Macht's gut.
Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.